Herzlich willkommen zu Divan im Gespräch, dem Podcast oder Videopodcast des Divan, das arabische Kulturhaus in Berlin. Ahlan wa sahlan, yumkinuka mashahada hadha al-hiwar ma al-tarjama al-arabiyya min khilal taf'il hadha al-khayar fil i'dadat. Ich habe gerade nur auf Hocharabisch gesagt, dass wie immer dieses, aber auch alle weiteren Videos von uns mit arabischen und deutschen Untertiteln verfügbar sind, sodass Sie sich das Gespräch in einer der beiden Sprachen auf jeden Fall anschauen oder anhören können. Ja, und noch ein zweiter Hinweis. Mittlerweile verfügen wir auch über einen zweiten Podcast, und zwar gehört der zum Divan Center. Das ist der politische Think Tank des Divan. Der trägt den Namen Der politische Blick, also Divan Center, Der politische Blick, ist hier auch eingeblendet in der, und Sie können über den Link in der Videobeschreibung auch zu diesem Podcast kommen. Da haben wir unser erstes Gespräch erst kürzlich mit Christian Hanelt geführt. Genau, und unser heutiger Gast ist Professor Dr. Florian Zemin. Herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und damit möchte ich auch direkt an meinen Kollegen Ewald König übergeben.
Ja, ich darf auch vorstellen, Mario Hoffmann, der Name ist noch nicht gefallen. Herr Professor, mich interessiert zuerst einmal eine ganz persönliche Frage. Sie kommen aus Bayern, Sie sind in Bayern aufgewachsen, aus der Nähe von München kommen Sie. Wie kommt man da auf die Idee, Arabist zu werden und Islamwissenschaftler zu werden? Liegt ja nicht auf der Hand.
Liegt nicht auf der Hand, dementsprechend auch nicht das erste Mal, dass man das gefragt wird. Aber ich denke selber eigentlich gern zurück daran, weil sich in meinem, sagen, wie ich dazu gekommen bin, doch auch meine jetzige Arbeit ein Stück weit spiegelt. Also eigentlich war mein Interesse durch Reisen im Anschluss an Zivildienst erstmal an anderen Gesellschaften, anderen Kulturen. Ich war nach dem Zivildienst 2 Jahre unterwegs, reisend, arbeitend reisend, auch in Australien, in verschiedenen europäischen Ländern. Entschuldigung, das ist schon ein Schritt vorausgesprungen. Und habe da sehr stark die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich an verschiedene Orte gekommen bin, es erstmal wirkt, als ob dort die Gesellschaft anders funktioniert, Menschen anders ticken, die Sprache ist auch anders, dergleichen. Aber wenn man dann eine Weile dort ist, eben nicht nur 3-4 Tage auf der Durchreise, sondern auch 2-3 Monate mal eben sich eine Arbeit sucht an dem Ort, dass ich für mich so eigentlich das verbucht habe als, ja, im Grunde geben die Menschen etwas andere Antworten auf die gleichen Fragen, so, also die einem Leben so beschäftigen. Und damals, 2003, dachte ich, ja, was sind so die, wirklich so die großen Fragen des Lebens? Das sind doch eigentlich religiöse, philosophische Fragen. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was hat das Leben für einen Sinn? Und deswegen habe ich Kulturwissenschaft mit Schwerpunkt Religion studiert in Bayreuth. Also das war noch gar nicht spezifisch Islamwissenschaft, sondern das war ein interdisziplinärer Bachelor-Studiengang, der aus verschiedenen disziplinären Blickwinkeln Religion zum Thema genommen hat. Also Soziologie, Philosophie, Theologie, auch eben Islamwissenschaft. Und dadurch, dass es 2003 war, dass ich mein Studium angefangen hatte, war eben Islam in der medialen Debatte sehr präsent. Also noch Nachhall von 9/11, der Irakkrieg dann. Und der Kontrast zu den Inhalten, die ich im Studium vermittelt bekommen habe, zu islamischer Gelehrsamkeit, islamischer Geschichte, mit dieser gegenwärtigen medialen Thematisierung, war einfach so enorm, dass mich das mehr interessiert hat. Und zudem hatte ich Lust, eine nicht-europäische Sprache zu lernen. Vielleicht in einem anderen politischen Kontext hätte es auch Chinesisch sein können, aber irgendwann muss man sich dann halt entscheiden. Ich habe mich für Arabisch entschieden und dann, soweit es in diesem Bachelor-Studiengang möglich war, eben Veranstaltungen zu Islam, islamischer Geschichte belegt, Bachelorarbeit in dem Feld geschrieben und für den Master dann gänzlich auf Islamwissenschaft gewechselt. Also der Bachelor war noch in Bayreuth, noch in Bayern. Die Bayreuther würden sagen in Franken, nicht in Bayern, aber noch in Bayern. Und der Master dann dezidiert Islamwissenschaft an der Universität Bern in der Schweiz.
Also die ursprüngliche Triebkraft war eigentlich das Anderssein. Das hat Sie interessiert.
Ja, aber eben nicht das Anderssein per se, sondern ich würde sagen, dass man auch eben Gemeinsamkeiten sieht. Neugier, würde ich sagen. Also Triebkraft ist wirklich Neugier an anderen Menschen, an anderen Kulturen, Gesellschaften. Die Frage, warum erscheint etwas vielleicht auch erst anders, aber stellt sich dann gar nicht als so anders heraus. Und das, würde ich sagen, ist auch weiterhin ein Zug, der sich auch jetzt 15 Jahre später in meiner Arbeit noch spiegelt, wo sich auch die Ausbildung in dem Bachelor, dass man eben aus verschiedenen Disziplinen auf einen Gegenstandbereich Religion oder Islam schaut, noch spiegelt. Weil ich würde sagen, was mir sehr wichtig ist, auch in meiner Arbeit jetzt noch, ist, dass man eben nicht das Islamische als etwas partikular anderes, Besonderes nimmt, sondern dass man durchaus auch auf Gemeinsamkeiten und Verbindungen aufmerksam macht zwischen zum Beispiel islamischer Kultur und europäischer Kultur, zwischen auch arabischen und europäischen Gesellschaften etwa. Und teilweise sogar, wenn einzelne Akteure, Menschen in diesen Gesellschaften oder Kulturen behaupten, dass es etwas ganz anderes sei, wenn man auch wissenschaftlich darauf blickt und gerade auch aus einer theoretischen Warte, dann merkt man doch häufig, dass diese vorgeblichen behaupteten Andersartigkeiten, Besonderheiten sich doch auf der Grundlage von merklichen Gemeinsamkeiten überhaupt abspielen. Also da könnte ich, wenn wir noch dazu kommen, aus der Arbeit auch einige Beispiele geben, wo ich denke, dass sich das merklich zeigt. Und das ist mir doch auch durchaus wirklich wichtig zu zeigen, themenunabhängig, dass man hinter die behaupteten Besonderheiten oder sogar Andersartigkeiten blickt und schaut, nee, was sind denn doch auch gemeinsame Grundlagen und Annahmen.
Bevor ich an Darius übergebe, frage ich nochmal nach. Also wie viel anders ist dann der arabische Raum im Vergleich zum europäischen Raum? Oder ist es gar nicht so anders, wie es hier wahrgenommen wird?
Es hängt sehr stark davon ab, auf welcher Ebene man blickt. Zunächst mal ist ja auch der arabische Raum genauso wie der europäische Raum in sich unterschiedlich, ganz, ganz eindeutig. Man kann vielleicht auf der Ebene der Kultur, also wenn es darum geht, bestimmte Referenzen, Symbole, Liedgut, Islam, Koran als Referenzen. Da kann man vielleicht noch am ehesten von einer gewissen arabischen Kultur sprechen. Aber wenn man jetzt so wie ich gerade auch interessiert ist an gesellschaftlichen, politischen Verhältnissen, dann gibt es offenkundig merkliche Unterschiede zwischen arabischen Ländern und auch innerhalb der Gesellschaft. Ne? Und auf diese Unterschiede aufmerksam zu machen, ist enorm wichtig, würde ich sagen, innerhalb von europäischen Gesellschaften und arabischen Gesellschaften. Und dann kriegt man eben auch andere Gemeinsamkeiten in den Blick, dass aus einem soziologischen Blick jetzt zum Beispiel ein urbaner, städtischer, muslimischer Intellektueller in Kairo Anfang des 20. Jahrhunderts hat viel mehr gemeinsam in vieler Hinsicht mit einem katholischen Sozialphilosophen in Paris zur gleichen Zeit. Die sind beide gebildet, haben, was man soziologisch sagen würde, ein gewisses kulturelles Kapital, also haben bestimmtes Standing in ihrer Gesellschaft, verstehen sich auch als relativ zivilisiert, aufgeklärt, können die Massen anleiten zu im Verständnis von Modernität etwa, sind überhaupt gebildet, ja, und stellen sich auch die gleichen Fragen. Stellen sich Fragen, wie kann man Zivilisation erreichen, wie Fortschritt, was hält die Gesellschaft zusammen? Also in vielerlei Hinsicht, wenn man diese Standing in der Welt sich anschaut, mit welchen Fragen beschäftigen die sich, welchen Lifestyle haben sie auch zu einem gewissen Grad, hat dieser muslimische und dieser katholische französische Intellektuelle mehr miteinander gemeinsam als der muslimische städtische Intellektuelle in Kairo mit einem Bauern in Oberägypten, der nicht lesen kann und der sich nicht so Fragen nach Zivilisation und Fortschritt stellt. Insofern würde ich sagen, es lohnt wirklich immer hinzuschauen, was sind behauptete Grenzziehungen? Gibt es was wie den arabischen Raum, der für sich wirklich unterschiedlich ist vom europäischen? Und vielfach, gerade wenn man eben soziologischer blickt, wird man sagen, nee, die Gemeinsamkeiten und Trennlinien verlaufen nicht zwischen dem arabischen Raum und europäischen Raum, sondern innerhalb von Gesellschaften und auch eben zwischen Gesellschaften und Kulturräumen.
Ja, das war tatsächlich auch eine meiner Erkenntnisse sozusagen aus dem Studium der Islamwissenschaft. Die vermeintliche Andersartigkeit wurde da wirklich von Tag zu Tag immer mehr dekonstruiert. Also ob es so gesellschaftliche Aspekte waren oder aber auch theologische Sachen, wo man ja denkt, oh, Islam und Christentum. Dabei, also das war so die größte Erkenntnis für mich, einfach zu sehen, wie viele Sachen da zusammenhängen oder dass es auch unterschiedliche Begriffe für ein und dieselbe Sache gibt oder Konzept. So Allah und Gott und sowas zum Beispiel, wo man häufig sprachlich so eine unnötige Andersartigkeit markiert, obwohl die eigentlich gar nicht in der Form so ausgeprägt ist.
Ja, das wäre jetzt eine Übersetzungsfrage, die man sich stellt. Ne? Ja. Übersetzt man hat es ja vielfach im Deutschen oder Englischen, dass Allah steht in der deutschen oder englischen Übersetzung. Ja. Und es gibt eben ein Argument dafür, wo gesagt wird, das ist ein Eigenname. Mhm. Aber eben mein Argument würde sagen, es ist eigentlich nur das arabische Wort. Also christliche Araber sprechen ja auch von Allah. Deswegen hat es diesen, ich glaube, das sprechen sie an, Verfremdungseffekt, der eigentlich unnötig ist, weil der ja genauso von Gott die Rede ist, eben möglicherweise aus christlicher oder eben islamischer Warte.
Ja, genau. Und dann hat sich ja später bei Ihnen dann so einer Ihrer Forschungsschwerpunkte herauskristallisiert, nämlich die arabische Soziologie. Und da habe ich mich gefragt, vielleicht können Sie da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was genau meint das eigentlich? Meint das jetzt, was arabische SoziologInnen machen, oder ist das so zu verstehen, wie es ja auch so eine islamische Philosophie gibt, so gibt es auch so eine eigene arabische Soziologie? Also das wäre gut, wenn Sie das noch mal ein bisschen ausführen könnten.
Da könnte ich so natürlich sehr viel ausführen. Also Sie sprechen tatsächlich so meinen jüngsten Forschungsschwerpunkt an. Früher war mehr islamische Reform, Islam und Säkularität. Zur arabischen Soziologie bin ich vor 6 Jahren ungefähr gekommen. Und die Brücke dahin war, und ich erwähne sie deshalb, weil sie zu Ihrer Frage spricht, gibt es was wie eine eigene arabische, die islamische Philosophie, Soziologie, war tatsächlich vor dem Hintergrund sogenannter postkolonialer Kritik an Soziologie, die, wie in anderen Wissensfeldern auch sagt, dass es bestimmte Theorien, Konzepte, Begriffe gibt, die als universell behauptet wurden, so als ob sie für die ganze Welt gelten, die aber tatsächlich spezifisch europäische Erfahrungen widerspiegeln. Also diese Kritik hat man in den Geistes- und Sozialwissenschaften seit 20 Jahren zunehmend in allen Disziplinen. Also man kann gar nicht von Religion sprechen für alle Gesellschaften, für alle Zeiten, so wie man es lange gemacht hat, weil eigentlich der Begriff der Religion ein spezifisch am christlichen europäischen Kontext entwickelter Begriff ist, der dann auf andere Kontexte teilweise mit Gewalt vielleicht übergestülpt wurde oder der eben noch gar nicht passt.
Also Menschenrechte ja auch zum Beispiel, oder?
Das wäre jetzt ein sehr spezifisches Beispiel. Es gibt ja dann auch die islamische Erklärung für Menschenrechte, die versucht, das sozusagen noch zu lokalisieren, in eigenen Traditionen, Kontext auch einzubetten. Also eben diese Kritik, Sie geben noch ein weiteres Beispiel, ist wirklich sehr breit. Und vor dem Hintergrund dieser Kritik, weil ich eben selber mit soziologischer Theorie davor auch schon gearbeitet habe, habe ich mich eben dann ehrlich dafür interessiert, na, was sind denn dann Alternativen? Also wenn wir diese Kritik ernst nehmen, dann sollten wir ja nicht nur, so wie es teilweise gemacht wird, die englischsprachige, deutschsprachige Soziologie nur kritisieren. Also teilweise gibt es Kritik an diesem sogenannten Eurozentrismus, aber es wird irgendwie gar nicht deutlich, was ist denn jetzt genau eurozentrisch? Dafür müsste man ja mal gucken, wie es außerhalb von Europa aussieht, was Alternativen sind. Und unter dem Interesse habe ich mich dann tatsächlich programmatischer islamischer Soziologie erstmal zugewendet. Und mit programmatisch meine ich Werke, die sich selbst als islamische Soziologie betiteln. Al-Mal Ijtima' al-Islami. Dezidiert, wir wollen eine islamische Soziologie, die eigen ist. Und da war dann doch die Erkenntnis letztendlich, dass dort keine tatsächlich ganz andersartige Soziologie sich entwickeln kann. Also die theoretischen Grundannahmen sind dann doch die gleichen der Soziologie, weil auch diese islamische Soziologie zu einer modernen Gesellschaft spricht. Mhm. Ja, und da sind wir auch wieder bei Unterschieden und Gemeinsamkeiten, arabische Länder, europäische Länder. Auch arabische Länder heute sind wie moderne Gesellschaften grundsätzlich organisiert. Ne? Es gibt einen institutionalisierten Staat, es gibt grundsätzliche Unterscheidungen zwischen Religion, Wirtschaft, Politik, Kunst und den Feldern, die eben auch in einer Soziologie unterschieden werden, auch wenn manche dann eben für eine stärkere Verbindung von Religion und Wirtschaft oder Religion und Politik argumentieren. Mhm. Aber zunächst mal ist die Gesellschaft eine, die zwischen, wie man soziologisch sagen würde, verschiedenen Teilbereichen Religion, Politik, Wirtschaft, Kunst und so weiter differenziert ist. Anders als eine vormoderne Gesellschaft, die eher so als Ständegesellschaft, wo das zentrale Organisationsmerkmal war, zum Beispiel. Also kurz gesagt, diese islamische Soziologie ist letztendlich gar nicht so anders, wie sie behauptet. Und das hat nochmal sehr deutlich vor Augen geführt, dass man eben nicht von, um jetzt einen Fachbegriff reinzuwerfen, Inkommensurabilitäten ausgehen sollte. Das behauptet, dass eigentlich man gar nicht übersetzen kann von einer Wissenskultur in eine andere, weil es eben so anders ist von den Grundannahmen, dass man viel stärker wirklich davon ausgehen sollte, dass unterschiedliche verschiedene Gesellschaften miteinander verflochten sind, miteinander kommunizieren. Ne? Mhm. Und es wird eben auch in islamischer Soziologie schon deutlich, die eben sowohl auf Gründerfiguren der europäischen Soziologie wie Max Weber für Deutschen oder Emile Durkheim in Frankreich verweisen und eben koranische Referenzen. Also offensichtlich gibt es da diese Verstrebungen. Anderer Möglichkeit wäre gewesen arabische Soziologie. Also wenn man die arabische Soziologie denkt, dann wird ja zuallererst immer Ibn Khaldun angeführt. Ne? Und da kann man jetzt eine lange, komplizierte wissenschaftliche Debatte darüber halten, inwiefern Ibn Khaldun als Soziologe bezeichnet werden kann. Einigen gilt er als Soziologe oder als Muassis al-Ijtima, wie man es auf Arabisch oft hört, als Begründer der Soziologie sogar. Das hängt letztlich davon ab, wie man Soziologie definiert. Ich würde eher sagen, er war ein Geschichtsphilosoph. Aber entscheidender ist, dass Ibn Khaldun ja im Jahr 1406 gestorben ist. Und dann die Frage, was hat man heute an arabischen, wie Sie es gesagt haben, nicht Soziologie, sondern Soziologinnen, hat mich dann mehr dazu gebracht, ja, wie sieht's denn eigentlich tatsächlich aus an arabischen Universitäten, soziologische Wissensproduktion? Was produzieren denn arabische Soziologinnen im 20. Jahrhundert und in der Gegenwart? Weil die institutionelle Etablierung von Soziologie ist relativ zeitgleich zunächst mal mit Soziologie auch in Europa. Also der erste Lehrstuhl wurde an der Universität Kairo 1925 eingerichtet für Soziologie. Das war recht begrenzt. Er wurde auch 1934 wieder geschlossen. Aber dann nach dem Zweiten Weltkrieg, so wie auch in Deutschland auch, ja eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Soziologie breiter etabliert worden in Nationalstaaten. Ne? Mhm. Also es ist viel fruchtbarer, würde ich sagen, nicht nochmal zurück zu Ibn Khaldun zu gucken, um irgendwie zu schauen, können wir sowas wie eine eigene arabische Soziologie ausfindig machen, sondern zu gucken, wie denken, schreiben denn arabische Soziologinnen heute an arabischen Universitäten, in arabischen Gesellschaften. Ja? Mhm. Und da wird eben sehr deutlich, dass dieses Wissen miteinander verflochten ist. Und arabische Soziologinnen wissen es natürlich viel mehr als europäische Soziologinnen. Mhm. Weil arabische Soziologinnen selbstverständlich die europäischen Klassiker zur Kenntnis nehmen und auch im Studium eben das dezidiert in Lehrplan haben. Durkheim, teilweise auch Weber, vor allem französisch, später auch amerikanische Soziologie. Andersrum ist es nicht so. Die europäische Soziologie ist noch viel selbstgenügsamer und kann sich noch leisten, arabische Soziologie zu ignorieren. Mhm. Und das ist ja auch ein Grund, wenn ich sage, wir als Islamwissenschaftler müssen uns auch mit diesem Wissensfeld auseinandersetzen. Theoretisch könnte man ja sagen, es sollten europäische Soziologinnen sein, die sich mit ihren arabischen Kolleginnen austauschen. Genauso wie deutsche Soziologinnen mit französischen Soziologinnen kooperieren, sollten sie auch mit marokkanischen oder ägyptischen Soziologinnen kooperieren. Aber da gibt es zum einen eine Sprachbarriere, sicherlich. Und zum anderen ist es eben durchaus so eine etablierte Tradition von europäischer Soziologie funktioniert relativ gut für sich. Und wir als Islamwissenschaftler sind halt, so wie unsere Disziplin gewachsen ist, grundsätzlich für Wissensproduktion in arabischen Ländern zuständig. Ja. Und klassischerweise sind es eben Felder wie religiöse Gelehrsamkeit, Philosophie, Recht, teilweise auch, wenn die Arabistik mehr ins Spiel kommt, an der FU Berlin ist es ja getrennt, Islamwissenschaft, Arabistik, an vielen anderen Staaten ist es zusammen. Literarische Werke. Sozialwissenschaft hingegen wurde bislang kaum behandelt. Ja. Mhm. Und mir ist es ja wirklich ein Anliegen, auch dieses Feld der Wissensproduktion sichtbar zu machen, auch in europäische soziologische Debatten zu vermitteln, auch europäischen Soziologen zu sagen, guck mal hier, in arabischen Ländern gibt es durchaus auch Soziologie, die euch interessieren sollte, die näher dran ist ja auch an gesellschaftlichen Prozessen in arabischen Ländern, die sich diese Fragen selber sehr direkt stellen, inwiefern können wir europäische Konzepte nutzen für die Analyse von eigenen Gesellschaften, wo brauchen wir vielleicht auch arabische Konzepte, die mehr aus eigenen Gesellschaften entwickelt wurden.
Sie haben also den großen wissenschaftlichen Überblick über die Entwicklung der arabischen Soziologie. Aber was machen die aktuellen Konflikte und Kriege mit der arabischen Soziologie? Wie verändert sich das?
Also Sie sprechen ganz grundsätzlich, würde ich sagen, an unter welchen gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen Soziologie funktioniert oder eben auch nicht so gut funktioniert. Ja. Und das ist jetzt ein kritischer Punkt, den ich mir selber nicht anmaßen würde, sozusagen. Also ich würde jetzt nicht als deutscher Islamwissenschaftler sagen, eure Soziologie in arabischen Ländern funktioniert nicht gut, weil eure gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht stimmen. Sondern ich gebe hier sehr dezidiert Kritik wieder, die arabische Soziologinnen selbst formulieren. Verstehe. Und zwar schon seit den 1980er Jahren. Und gesagt hat, eben unsere soziologische Wissensproduktion leidet darunter, dass wir nicht politische Freiheit haben, also politische Rahmenbedingungen haben, die wirklich akademische Freiheit garantiert, dass bestimmte gesellschaftliche Themen tabu sind, analysiert zu werden. Es sind auch wirtschaftliche Bedingungen, Ausstattung von Universitäten. Also das sind Kritikpunkte, die in den 80er Jahren schon angesprochen wurden und auch heute von arabischen Soziologinnen noch so angesprochen wurden. Das Arab Council for the Social Sciences ist eine Organisation 2011 gegründet mit Sitz in Beirut, die wirklich so der umfassendste, nicht nur Versuch, sondern tatsächlich das umfassendste Unterfangen ist, dem etwas entgegenzusetzen, eine stärkere Vernetzung von arabischen Soziologinnen herbeizuführen, auch Nachwuchswissenschaftlerinnen stark zu fördern und mit diesen eben tatsächlich erschwerten politischen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen umzugehen. Ja.
Ich würde noch einmal ganz kurz zurückkommen zu ihrer Doktorarbeit, wo sie sich mit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit dem islamischen Reformismus und letztendlich so ein bisschen der Frage beschäftigt haben, wie sieht eine moderne islamische, wie kann eine moderne islamische Gesellschaft aussehen?
Mit Blick auf die Säkularität.
Ja, ja. Was war da so ihre Erkenntnis bei dieser Forschungsfrage?
Also die zentrale Erkenntnis sollte ja hoffentlich im Titel auch irgendwie zum Ausdruck gebracht werden, auch wenn es dann einiges an Erläuterung bedarf. Und der Titel ist ja Modernity in Islamic Tradition. Mhm. Und diese Formulierung Modernity in Islamic Tradition, Modernität in islamischer Tradition, soll eben gerade davon wegführen zu sagen, es ist entweder moderne oder islamische Tradition, sondern man hat moderne, die innerhalb einer islamischen Tradition artikuliert wird. Mhm. Modern ist jetzt natürlich ein riesiger Begriff, wo man dann immer näher definieren muss, wie man das jetzt für den Zweck einer Arbeit näher bestimmt. Und mein Ausgangspunkt war zu sagen, das Konzept, der Begriff von Gesellschaft spricht für ein modernes Selbstverständnis. Ja? Mhm. Vielleicht als Erläuterung der Hintergrund, wie bin ich auf diese Frage gekommen, warum das Konzept von Gesellschaft? Weil man hat sehr klassisch eine Dreiteilung so des intellektuellen Feldes von muslimischen Intellektuellen, wie sie sich gegenüber der Moderne verhalten können. Es gibt Traditionalisten, die wollen ihre islamische Tradition behalten. Es gibt die Verwestlichten, die sagen, wir wollen genauso modern werden wie der Westen und das heißt vor allem wie Paris als Zentrum, auf Frankreich vielleicht noch Großbritannien. Und es gibt dann die Reformer, die sind so in der Mitte. Die wollen ein bisschen Tradition und ein bisschen Moderne. Ja. Und dieses Schema ist sehr, sehr breit etabliert. Es ist auch erstmal eingängig. Ja. Es stiftet Orientierung in einem sehr komplexen intellektuellen Feld. Und als erste Orientierung kann man es vielleicht auch nutzen. Aber es hat zentrale Schwierigkeiten, dieses Schema. Eins ist, ich beschränke mich auf eins, ja. Moderne wird jetzt sehr assoziativ bestimmt, mit bestimmten Werten oder Vorstellungen. Ja. Wenn dann gesagt wird, ein muslimischer Intellektueller, der dem reformerischen Lager zugerechnet wird, der ist Reform, der ist irgendwie in der Mitte, weil er ist ja schon Anfang des 20. Jahrhunderts für Naturwissenschaften als wichtig, für Fortschritt, aber er ist gegen die Gleichberechtigung der Frau, also ist er irgendwie so 70% modern. Ne. Da könnte man natürlich zum einen rückfragen, wer war für die Gleichberechtigung von Geschlechtern in Europa Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber der wichtigere Punkt eben, das ist, dass sehr assoziativ bestimmt wird über bestimmte Normen und Werte, die als modern gelten oder eben als traditionell. Und wenn man jetzt den Herausgeber nimmt der Zeitschrift Al-Manar, die ich in der Doktorarbeit angeguckt habe, Rashid Rida, der hat sich zum Beispiel 1910 in einer Artikelserie über die Nutzen und Schaden von Europäern im Osten ist es betitelt. Ja. Drei Artikel in Al-Manar. Er spricht aber nur von Nutzen. Man kann von Europäern lernen, eben Naturwissenschaften, parlamentarische Demokratie, Stärke und so weiter. Und 14 Jahre später sagt er, wir brauchen unbedingt ein Kalifat und spricht sich sehr dezidiert antiimperial, vor allem gegen Großbritannien aus, aber überhaupt gegen europäische Politik. Eben wir brauchen ein Kalifat in der modernisierten Form, aber trotzdem, also parlamentarische Demokratie ist dann nicht mehr. Wenn man jetzt Demokratie als ein Merkmal von Moderne nehmen würde und Moderne soll grundsätzlich eine Epoche kennzeichnen, ne? Dann würde man ja fragen, wie könnte man 1910 moderner sein als 1924? Also sprich, ich habe nach einem Verständnis von Moderne und Modernität gesucht, was diesen unterschiedlichen politischen Positionen und diesen unterschiedlichen einzelnen Werten und Normen zugrunde liegt. Egal, ob man jetzt liberal ist oder konservativ, antiimperial oder für Kooperation mit Großbritannien. Was ist das grundlegende Gemeinsamkeit, was ein modernes Selbstverständnis kennzeichnet? Und da bin ich auf das Konzept Gesellschaft gekommen. Gesellschaft heute ist ein Grundbegriff, den wir auf alle Zeiten wieder anlegen. Ne? Man spricht sogar von Gesellschaften in der Steinzeit, von feudalen Gesellschaften und so weiter. Aber wie viele der heute sehr stark etablierten Begriffe ist auch der Begriff der Gesellschaft historisch geworden. Ja? Es ist ein historischer Begriff, der auch bestimmte normative Vorstellungen ausdrückt. Es ist nicht ein rein deskriptiver oder analytischer Begriff, sondern man hat eine Vorstellung von Gesellschaft. Ja? Und sehr schematisch gesprochen antwortet der Begriff der Gesellschaft auf die Frage der sozialen Ordnung. Ja? Wie kann menschliches Zusammenleben eigentlich organisiert werden? Und typisch für die Moderne, und das ist im Begriff der Gesellschaft auch ausgedrückt, ist, dass Menschen selbst darüber deliberate, ich komme jetzt aus dem Englischen, aber sich darüber verständigen, welche soziale und politische Ordnung sie wollen. Und dass das auch ein fortlaufender Prozess ist. Ja? Institutionell sieht man das dann am stärksten in eben demokratischen Wahlen, die alle 4 Jahre stattfinden, in öffentlichen Debatten und so weiter. Aber die grundsätzliche Frage kommt eigentlich in dem Moment auf, wo eine kosmische Ordnung, die von Gott nicht mehr zusammengehalten wird, nicht mehr selbstverständlich ist. Also in der vormodernen Vorstellungswelt, wenn die Sozialordnung aus den Fugen ist, dann wäre die Standardantwort, wir müssen wieder zurückkehren zu der eigentlich angedachten kosmischen Ordnung, die von Gott irgendwie geregelt ist und gesetzt wurde. Also Reform eigentlich als eine Rückkehr zu dem eigentlichen Zustand. Mhm. Reform in der Moderne wird, aber wir müssen jetzt mit Blick auf die Zukunft neu überlegen, wie wir Gesellschaft gestalten wollen. Ja?
Ja.
Und unter dieser Frage gibt es dann eben merklich unterschiedliche Antworten. Dann gibt es Intellektuelle, die sagen, wir brauchen für eine moderne, zivilisierte Gesellschaft, müssen wir Politik und Religion komplett trennen. Mhm. Und es gibt eine Antwort, die mir sagt, nein, Politik kann nur wirklich für alle Menschen da sein und gerecht sein, wenn sie sich auch auf Religion als Wertebasis mit bezieht. Ja?
Also, aber Konsens war schon, dass es Gesellschaft gibt. Nicht so wie Thatcher, die sagt, there's no such thing as society.
In den 70ern, das ist eben aus einer sehr liberalen Warte. Das war irgendwie die Frage, ob es Gesellschaft gibt. Und ich habe mir dann eben, das ist jetzt auch noch wichtig, nicht tatsächliche soziale Verhältnisse angeguckt in Ägypten damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, sondern geschaut, wie Intellektuelle in dieser Zeitschrift vorstellen, dass Gesellschaft eben aus einer islamischen Warte auch aussehen könnte. Mhm. Und das Argument, was vor meiner Arbeit bestand, war quasi, dass es Gesellschaft gerade nicht gab vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja? Dass es diese islamischen Intellektuellen kein Wort für Gesellschaft hätten und auch den Begriff nicht. Also nicht nur das einzelne Wort. Heute würde man ja sagen, wenn man fragt, was heißt auf Arabisch Gesellschaft, würde wahrscheinlich jede Muttersprachlerin sagen, Mustama. Ja. Ja, das ist jetzt ein etablierter Begriff. Damals, vor meiner Arbeit, war das Argument mehr so in Passing nebenbei von Tal al-Assad gemacht. Weder das Wort war da, noch die Begriff Vorstellung von Gesellschaft. Und dann habe ich mir eben diese Zeitschrift angeschaut. Die existiert elektronisch. Das kann Fluch und Segen sein. Fluch insofern, als man dann eigentlich nur 5 GB hat, aber es sind halt 30.000 Seiten. Man sollte irgendwie alles zur Kenntnis nehmen. Okay. Aber Segen jetzt gerade, wenn man an einzelnen Begriffen und Wörtern interessiert ist, weil man halt umfänglich suchen kann, wo diese Wörter vorkommen und wie die genutzt wurden. Und da war eine Erkenntnis eben, dass Mustama als Begriff tatsächlich schon in der ersten Ausgabe 1898 genutzt wurde, auch im Sinne von Gesellschaft, aber es blieb relativ marginal. Also insgesamt auf 30.000 Seiten bis 1940 358 Mal kommt es vor. Was aber interessant war, dass die Verwendungen, wo Mustama Gesellschaft bedeutet, vor allem von Intellektuellen waren, die sich stärker dezidiert französische Philosophie, auch Intellektuelle angeeignet haben und so vorgeblich säkularer, weniger so dezidiert islamisch im politischen Sinne argumentiert haben, während der Herausgeber der Zeitschrift Mustama eher in so klassischen Bedeutungen verwendet hat, wie ein Versammlungsort oder kann auch so eine Sternenkonstellation sein, Zusammenfluss von Flüssen, also immer wenn etwas zusammenkommt, nicht diese moderne Bedeutung von Gesellschaft als alle Individuen, die in einem Gebiet leben, das einer Herrschaft eines Staates unterstellt ist. Also. Mhm. Und dann stellt sich eben die Frage, okay, wenn dieses Wort nicht genutzt wird für Gesellschaft, hatten die denn wirklich keinen Begriff oder haben sie vielleicht andere Wörter verwendet? Und das Argument der Arbeit ist dann ja, und da kommt jetzt die islamische Tradition ins Spiel, dass Intellektuelle wie Rashid Rida das Wort Umma verwendet haben, um den modernen Gesellschaftsbegriff auch wiederzugeben. Ne? Damit meine ich nicht, dass Umma dezidiert 1:1 Gesellschaft oder nur noch Gesellschaft heißt. Vielmehr ist es eine Zeit gewesen, mit Reinhard Koselleck kann man von der Sattelzeit sprechen. Also die Zeit, wo sich moderne Begrifflichkeiten erst herausbilden. Und in dieser Zeit der Herausbildung moderner Begriffe werden von unterschiedlichen Akteuren verschiedene Wörter verwendet, vorgeschlagen, sagen, hier mit diesem Wort sollten wir diesen Begriff bezeichnen. Und dann setzt sich eben im Laufe der Zeit ein Begriff durch. Mustammer war es dann letztendlich für Gesellschaft. Aber
Oma ist ja eher so ein bisschen religiös
konnotiert. Genau, ne? Das ist genau mit der Punkt. Also ja. In dieser Sattelzeit war die Oma, sehr deutlich wird es an der Übersetzung, arabischen Übersetzung von einem französischen Buch 1900, aber das habe ich selber gestaunt, da wird Oma verwendet für, wenn immer im französischen Original steht, Nation, Communauté. Das sind so die beiden bekanntesten Bedeutungen von Oma noch, Nation und Gemeinschaft. Aber auch für Société, für Gesellschaft, auch für sogar Pöble, das Volk und sogar für Rasse wurde Oma verwendet. Also es soll ein Ausdruck, es waren diese Begriffe waren nicht ausdifferenziert, es gab nicht unterschiedliche Wörter und Oma wurde eben auch genutzt, um Gesellschaft mit wiederzugeben. Sehr deutlich wird es in Al-Manar, wenn man Mustama mal nimmt, dann ist es ja die Reifizierung des Resultat von Ijtima, rein grammatikalisch. Und Ijtima im Englischen funktioniert es sehr gut als Social Association, weil es bezeichnet sowohl den Prozess, wenn Menschen zusammenkommen, als auch das Resultat. Im Deutschen gibt es nicht ganz so eine Sprechung. Aber jedenfalls, das ist rein grammatikalisch, ist das das Ergebnis von Ijtima ist Mustama. Aber was ist das Ergebnis von Ijtima für die islamischen Intellektuellen in Al-Manar? Es ist Umma. Wenn Menschen zusammenkommen, Ijtima machen, dann ist es Umma. Und die Umma ist eben nicht per se die Gemeinschaft aller Gläubigen nur, die vorhanden ist, indem es eben alle Muslime sind, die an die Botschaft Mohammeds als des letzten Propheten Gottes glauben, sondern sie kommen zusammen al-musal mashtaraka, also aufgrund von gemeinsamen Interessen und formen zusammen in einem öffentlichen politischen Prozess erst eine Gemeinschaft. Ja? Und der Punkt ist, und da haben Sie jetzt schon sehr richtig angesprochen, dass es eben bestimmte Konnotationen hat, noch Bedeutungseinschläge, Umma, die Mustama zum Beispiel fehlen. Und eins ist genau das, was Sie genannt hatten, dass es eben religiöse und damit moralische Konnotationen hat. Ja? Also zum Beispiel sagen, wir sind eben nicht eine Mustama, weil Mustama ist eben eher säkular, von Religion relativ losgelöst, sondern wir sind Gesellschaft als Umma. Das heißt, unsere soziale Zusammenhalt basiert auf gemeinsamen moralischen Werten und diese gemeinsamen moralischen Werte können in dieser Argumentation nur von Religion gestiftet werden und von welcher Religion? Vom Islam, weil der Islam in dieser islamischen Tradition, die Autoren Al-Manars vertreten, eben die einzige Religion ist, die in der modernen Gesellschaft und die Fortschritt angemessen ist.
Ich finde das alles faszinierend, was Sie sagen. Wenn Sie all das im Hinterkopf haben, und dann in der Zeitung lesen von Arabellion 2011 oder vom Massaker vom 7. Oktober oder vom aktuellen Gazakrieg. Was geht da in Ihnen vor?
Na, da könnte ich jetzt auf verschiedenen Ebenen antworten. Es waren es auch merklich unterschiedliche Ereignisse, die Sie angesprochen haben. Also Arabellion 2011, das erinnere ich noch, sehr gut, dass die Euphorie, und da war vor allem Ägypten so mein Bezugspunkt, weil ich dort Kolleginnen, Freunde hatte, also alle meine damaligen Bekannten auch jetzt hier, die islamwissenschaftlich unterwegs waren in der Schweiz oder in Deutschland, wir sind ja alle auf Al Jazeera geklebt und haben das sozusagen möglichst live verfolgt und diese Euphorie, die vom Tahrirplatz in Kairo transportiert wurde, die haben wir ja auch irgendwie gespürt. Und ich weiß auch, dass ich selber dann in der Euphorie auf Facebook, ist mittlerweile gelöscht, also mich gibt's da nicht mehr, aber Rahala geschrieben habe, als Mubarak zurückgetreten wurde. Also Irhal war ja der Slogan der Demonstration, tritt zurück, ja, hau ab. Und als sie dann tatsächlich, ja, diese Euphorie, ja, das, also ich war natürlich selber nicht davon betroffen. Ich habe nicht aktiv protestiert, geschweige denn kann ich mir irgendwie anmaßen, dass ich die politische Notwendigkeit so gespürt hätte als rein deutscher Staatsbürger. Natürlich bin ich nicht davon so betroffen gewesen wie Ägypterinnen, die tatsächlich also auch dafür gestorben sind oder sehr viel riskiert haben, ja, in diesen Protesten. Aber man hat sehr stark emotional zumindest mitgefühlt und hat wirklich das Gefühl gehabt, so, da ist jetzt ein Aufbruch, da ändert sich wirklich was. Und dann das nächste Mal, als ich, oder das übernächste Mal, als ich vor Ort das war zu dann Regierungszeit Mursis. Und da weiß ich noch, am Tahrirplatz bin ich in den AUC Bookstore reingegangen, wo gerade so die ersten Fotobände der Revolution auch schon auslagen, wo diese ganze Euphorie und die Bilder vom Tahrirplatz waren ja eindrücklich, ne? Diese Massen und Fahnen, diese Euphorie auch in den Fotobänden transportiert wurde, und dann geht man raus auf die Straße und hat den abgeriegelten Tahrirplatz, der noch so beschützt wird von so Jugendlichen mit Stöcken, und die Polizei kam dann wieder und das Klima war sehr, sehr, sehr angespannt. Also da hat man ja schon gemerkt, okay, es schlägt wieder um. Und es ist ja auch merklich umgeschlagen. Und Ägypterinnen heute sagen, ja, das drückt die Tragik vielleicht recht kompakt aus. Ja, jetzt wünschen wir uns eigentlich Mubarak wieder zurück, weil die Repression noch stärker geworden ist und vor allem, weil die roten Linien nicht mehr so klar sind. Also ich würde das mal als ein Ereignis für sich stehen lassen in der damaligen Zeit vor mittlerweile ja auch schon 13 Jahren Rebellion. Und das jetzt jüngeren Ereignisse, Nahostkonflikt, die haben uns ja auf vielfacher Ebene beschäftigt, ja. Und eben auch da könnte ich als Mensch antworten, als Bürger oder als Wissenschaftler, ja. Als Mensch bin ich erst betroffen, ja, und fassungslos von Bildern, von der Gewalt, ja, von der Unmenschlichkeit auch, die einem begegnet. Und auch in Gesprächen mit eben, ich habe sowohl israelische Kolleginnen und Freundinnen als auch arabische, palästinensische Kolleginnen, auch Studierende, also auf Studierendenseite habe ich mehr arabische, palästinensische Studierende als israelische, bei Bekannten und Freundinnen eben auch Kontakt mit Israel. Also man ist erstmal, man ist fassungslos, ja, ob der Eskalation von Gewalt, Leid, auch von den Bildern, die man teilweise kaum aushalten kann. Und ich fühle mir jetzt noch nicht mal irgendwelche TikTok-Videos oder Instagram-Videos zu Gemüte, die wahrscheinlich noch roher Gewalt ausdrücken. Also da reichen mir schon Fernsehbilder in arabischen Fernsehsendern. Also das ist so dieses Menschliche, dass man einfach fassungslos ist, ne? Als Bürger und politisch interessierter Mensch hofft man darauf, dass dieser Konflikt irgendwie letztendlich eine Befriedung und Lösung zugeführt werden kann, und hofft schon auch auf internationale Akteure, Gemeinschaft, auch auf die eigene deutsche Regierung, dass dort Maßnahmen ergriffen werden, dass eigenes Gewicht in die Waagschale geworfen wird, dass eben die Gewalt eingedämmt werden kann, zu einer friedlichen Lösung zugeführt werden kann. Ne? Als Wissenschaftler jetzt habe ich ja einen spezifischen Blick und auch eine spezifische Expertise dazu. Ja? Also meine wissenschaftliche Expertise ist ja nicht spezifisch zu dem aktuellen Konflikt geschehen. Es gibt Friedens- und Konfliktforscher, Politikwissenschaftlerinnen, ja, die können das viel besser einordnen. Was sind die Konfliktdynamiken? Welche Optionen gibt es? Welche Players? Welche Akteure? Es gibt Völkerrechtler, die können viel besser einordnen und bewerten, wie rechtlich bestimmte Vorgehensweisen einzuordnen sind. Als Islamwissenschaftler, der historisch arbeitet, kann ich eben versuchen, historische Hintergründe dieses Konflikts deutlich zu machen und sichtbar zu machen. Und dann hatten wir Lehrveranstaltungen, dann im letzten Semester eben in Reaktion auf offensichtlich das merkliche Interesse von Studierenden, aber auch also nicht nur akademisches Interesse, sondern dezidiert auch eben politische Betroffenheit von Studierenden, die wir, denke ich, aufnehmen sollten. Also dass die Frage, was ist jetzt eine politische Position und wie kann man das wissenschaftlich beantworten, ist ja eine Frage, die wir auch in den Seminaren verhandeln sollen. Ja, wir können nicht von Bachelorstudierenden im zweiten Semester erwarten, dass sie schon genau wissen, was ist ein politisches Argument, was ist ein wissenschaftliches. Unsere Aufgabe als Wissenschaftlerin ist, durch politische Argumente in einen wissenschaftlichen Diskurs zu überführen. Aber wir können sie zunächst mal aufnehmen. Und das war das, was mich dann am meisten beschäftigt hat im Umgang damit, Seminare dazu zu geben, um eben historische Hintergründe und dezidiert auch unterschiedliche Erzählungen, was sind die Ursachen dieses Konflikts, woran liegt es, da gibt es ja sehr stark auseinanderklaffende Narrative, wie man so sagt. Was sind Ursachen und Hintergründe? Dass man unterschiedliche solche Perspektiven und Erzählungen mit beleuchtet, sodass Studierende auch die Möglichkeit haben, eben zu fragen, wo kommt eigentlich meine Sichtweise her? Wie breit geteilt ist die? Welche anderen Sichtweisen gibt es? Und was sind auch tatsächliche historische Fakten? Ne?
Ich wollte nämlich auch so fragen, wie die Studenten darauf reagieren, auf diese aktuellen Ereignisse, ob sie da Veränderungen beobachten?
Das Ganze hat ja eine merkliche Chronologie auch. Also sprich, es gibt ja nicht die sowieso auch unter Studierenden unterschiedliche Haltungen, aber ich würde sagen, das hat sich auch im Laufe der Zeit seit letzten Oktober gewandelt. Also unmittelbar letzten, also Oktober 23, November, war eben sehr stark das Anliegen vieler Studierende, gerade solcher Studierende, die eben familiäre Beziehungen, Bindungen haben in palästinensische Gebiete, teils auch nach Israel, aber bei den Islamwissenschaften ist es eben so, dass wir mehr Studierende, merklich mehr Studierende haben, die eben Bezug haben zu arabischen Ländern und auch zu palästinensischen Gebieten, die also viel unmittelbarer davon auch betroffen waren und besorgt waren, teilweise um Verwandte. Also da war ein erstes Anliegen zunächst mal, dass man auch darüber sprechen kann, dass man so der eigenen Betroffenheit, der eigenen Trauer, vielleicht auch teilweise Wut Ausdruck verleihen kann, wo wir dann im Institut Gesprächsrunden organisiert haben, die gar nicht so jetzt darum gingen, historisches Wissen zu vermitteln, sondern einfach zu sagen, okay, was liegt euch auf dem Herzen, können wir darüber sprechen und das aufnehmen. Ansonsten, wie wir es dann in Veranstaltungen thematisieren konnten, eben, ich glaube, wir haben alle viel gelernt, hoffe ich zumindest auch, über diese letzten 1,5 Jahre, weil es schon sehr unterschiedliche Erwartungen und Interessen gab. Also sehr unterschiedliche Erwartungen auch, welche Anliegen, welche Themen an der Universität thematisiert werden können. Sie haben ja auch sicher mitbekommen, dass es an der FU ja Demonstrationen, Besetzungen, auch polizeiliche Räumungen gab. Das ist jetzt ja so der so dramatischste Ausdruck dafür, dass es eben, ich sag es mal bewusst nüchtern, so einen Aushandlungsprozess gab, was eigentlich die Universität als Raum leisten kann und unterschiedliche Vorstellungen dafür. Und ich glaube, da gab es schon eine Annäherung in der Zwischenzeit, dass irgendwie klar sein muss, dass die Universität ein offener Raum für Debatte und Diskurs ist, der auch kontroverse Positionen aushalten muss. Ja.
Sie glauben, das ist jetzt angekommen?
Ich habe merklich den Eindruck, dass es da eine Entwicklung gibt hin zu, ja, wir müssen breiter miteinander ins Gespräch kommen und auch kontroversere Positionen aushalten. Also so letzten Dezember 23, auch noch Anfang des Jahres, da gab es ja auch Fälle, wo jetzt nicht an der FU, aber an anderen deutschen Institutionen ja auch Preisträgerinnen zum Beispiel wieder ausgeladen wurden, auch jüdische Preisträgerinnen ausgeladen wurden wegen ihrer kritischen Haltung gegenüber der Politik Israels. Und ich habe schon den Eindruck, dass zumindest anerkannt ist, dass man eben den, wenn man den Diskursraum zu eng hält, dann befördert man eben eher, dass man Leute ausschließt, die dann eben, also nicht, dass es eine logische Konsequenz wäre, das soll jetzt keine gewalttätigen Aktionen rechtfertigen, aber ich glaube, dass wir uns als demokratische Gesellschaft wirklich einen Gefallen tun, abgesehen davon, dass es auch rechtlich geboten ist, wenn wir innerhalb von demokratischen Leitplanken wirklich vielfältige und auch kontroverse Positionen diskutieren, weil man kann ja bestimmte Erfahrungen und Haltungen nicht verbieten oder zwangsweise ausgrenzen. Ja, wenn wir bestimmte Erfahrungen, unterschiedliche Positionen beispielsweise in dem Nahostkonflikt jetzt versuchen würden ausgrenzen aus der Universität, dann verlieren wir im schlechtesten Fall Studierende, die deswegen aber nicht ihre Meinung, die uns politisch nicht gefallen mag, aufgeben, sondern vielleicht diese Meinung eher verstärken an außeruniversitären Orten. Also wir müssen dezidiert und also ich finde, wir wollen das auch. Also ich will das zumindest. Ja. Ich will diese Gespräche haben und will auch diese kritischen Auseinandersetzungen haben an der Universität. Dafür ist die Universität mit da. Nicht nur, ne? Also wir sind natürlich dafür da, historische Grundlagenforschung zu betreiben, aber wir sind auch dafür da, gesellschaftliche Debatten aufzunehmen und wir sind auch dafür da und haben eine Verantwortung dafür, dass wir auch die Erfahrungen unserer Studierenden ernst nehmen und wenn sie thematisch im Zusammenhang mit dem stehen, was wir unterrichten, dann sind wir auch dafür zuständig, denke ich, das versuchen mit wissenschaftlich zu verarbeiten und aufzunehmen.
Ja, ich glaube, das ist immer noch ein bisschen eine offene Debatte, wie Sie auch gesagt haben, welche Rolle eigentlich Universitäten spielen. Also ich empfinde Universitäten eigentlich auch als Räume, die eben nicht nur, das ist ja häufig die Gefahr, dass sie sich zu abgekapselten Elfenbeintürmen entwickeln, wo das, was da drin geschieht, komplett abgeschlossen von der Gesellschaft geschieht. Ich finde eigentlich auch, Universitäten sollten den offenen Diskurs fördern und dann eben halt auch ausstrahlen. Also wenn es dann Seminare gibt, die sich eben auch mit dem Nahostkonflikt oder der Geschichte des Nahostkonflikts auseinandersetzen und das Leute politisiert, dass sie dann auf Demos gehen oder was auch immer, dann ist das ja eigentlich Sinn der Sache. Also, oder wie blicken Sie darauf, auf die Funktion auch von Universitäten?
Also ich würde es nicht als meine Aufgabe sehen, Leute zu politisieren. Leute sind ja vielfach schon politisiert und ich will ja auch politisch interessierte Studierende und ich will auch politisch kritische Studierende. Das ist ja nur begrüßenswert. Also da ist unsere Aufgabe aber eher, das eben in ein wissenschaftliches Gespräch zu überführen und eben zu differenzieren, zu nuancieren. Also wenn beispielsweise jemand eine sehr klare politische Haltung hat, eben zu fragen, worauf beruhen deine eigenen Erfahrungen, ja, die dich zu dieser Haltung führen? Wie breit sind die geteilt? Das ist ja immer eine zentrale Frage für wissenschaftliche Forschung. Wie repräsentativ ist es? Ja? Auf welchen Quellen, sozusagen jetzt wissenschaftlich gesprochen, fußt es? Aber was sind deine Erfahrungen, die dem zugrunde liegen? Ja. Welche anderen Erfahrungen möglicherweise gibt es? Wenn du dann dahin kommen solltest, dass du eine Position, die du ablehnst, eben nicht pauschal ablehnst, obwohl du sie gar nicht kennst, sondern setz dich erst mal mit dieser Position auseinander, lernen zu verstehen, wo diese Position herkommt. Und dann kannst du immer noch anderer Meinung sein. Mhm. Aber du kannst hoffentlich differenzierter und gezielter widersprechen, statt pauschal abzulehnen. Also insofern, wir sagen eben nicht politisieren, sondern doch auch politische Fragen aufnehmen, Hintergrundwissen.
Ein methodisches Handwerk, so.
Hintergrundwissen zu differenzieren, zu reflektieren. Und was Studierende dann wieder machen, ja, wie sie dieses Wissen dann für ihre eigene öffentliche, politische Haltung nutzen, das ist dann deren Sache, würde ich sagen. Ne?
Ja. Ich habe das nur gesagt, weil das wurde ja dann so häufig dargestellt, okay, das sind die Studierenden von der FU und jetzt sind die da auf dem Campus und demonstrieren. Wer weiß, was die da in der Uni vorher gelernt haben in dieser ideologischen Kaderschmiede.
Ja,
so wurde es manchmal dargestellt, was ja komplett.
Ja, es ist schon nicht unwichtig, dass Sie das nochmal erwähnen. Also ich seufze als erste Reaktion, weil ich mich frage, soll man das wirklich ernst nehmen? Aber wahrscheinlich haben Sie schon recht, das anzusprechen, weil es ein Vorwurf ist, der halt doch irgendwie verfängt aus der Ferne. Ne? Also ich meine, eine Erkenntnis, die für mich auch neu war, dass eine Großzahl der Protestierenden ja gar nicht Studierende waren. Das ist schon mal ein Aspekt, dass sich da auch, glaube ich, unterschiedliche Interessengruppen überlagern. Also da gibt es durchaus auch eine Ausdifferenzierung. Aber ja, ich meine, die Öffentlichkeit darf uns als Unterrichtenden, als Professorinnen und Dozierenden an der staatlichen Universität genug vertrauen, dass wir hier nicht indoktrinieren und politisieren, sondern dass wir schon wissen, was wir machen und dass es eben wissenschaftliches Arbeiten, Hintergrundwissen, Differenzierung ist. Mhm. Und wenn das in bestimmten Medien oder aus einer bestimmten politischen Ecke so dargestellt wird, als ob wir da hier Leute indoktrinieren, ja, dann ist das ein politisches Argument, dem ich erstmal nur seufzen kann, ja, aber dass ich einfach hoffe, nicht allzu weit verfängt. Ja.
Würde man eine Umfrage machen auf den Straßen Berlins, was ist Palästina? Wird man wahrscheinlich sehr viel Unwissen hören oder sehr enge Wahrnehmung von Palästina. Sie haben sich ja mit der Geschichte von Palästina von der Antike bis zur Gegenwart befasst. Wie kann man Palästina in wenigen Worten erklären?
Also ich habe mich nicht von der Antike bis zur Gegenwart damit befasst, weil ich zu sehr in der modernen Geschichte unterwegs bin, die Antike.
Ich habe das in der Vortragsreihe entnommen, dann war das vielleicht ein Kollege, aber in Ihrem Umfeld.
Wir hatten tatsächlich jetzt, oder haben weiterhin, das ist ja ungefähr Halbzeit des Semesters jetzt, einen offenen Hörsaal. Also offener Hörsaal heißt auch, alle Bürgerinnen sind dezidiert willkommen. Eine Vortragsreihe, die heißt Palästina, eine kulturelle Zeitreise. Und in deren Rahmen gab es Vorträge, die tatsächlich eben sehr weit zurückgehen. Gudrun Krämer etwa hat in ihrem Auftaktsvortrag dazu gesprochen, eben Vorstellungen von Palästina als Region, als heiliges Land, welche auch eben Bezüge, die weit zurückreichen, gibt es dazu. Mein eigener Vortrag war betitelt Konflikt ohne Ende, welche Geschichten wir heute für die Zukunft brauchen. Ja? Und da setze ich mich dezidiert eigentlich damit auseinander, zunächst mal, welche unterschiedlichen Erzählungen zu dem Konflikt gibt's, aber auch wie weit müssen wir zurückgehen, um diesen Konflikt zu verstehen? Was sind so zentrale Momente des Konflikts? Und ein Argument, was ich dort in dem Vortrag, aber grundsätzlich auch sehr stark machen würde, ist, dass wir eigentlich nicht vor 1880 zurückgehen müssen. Ne? Also ich sehe die Bezugnahmen auf frühere Zeiten, sowohl von Palästinenserinnen, die ihm sagt, eben Palästina kommt von den Philistern und ist eben schon eine römische Bezeichnung, die sehr weit zurückgeht. Es sind offensichtlich die jüdische Verbundenheit mit dem Land Eretz Israel, die auch sehr lange zurückgeht. Aus jetzt meiner historischen Warte wiederum sind es Aspekte von nationalen Erzählungen, die es in allen nationalen Narrativen gibt. Also jede Nation, Benedict Anderson spricht von Imagined Communities, von vorgestellter Gemeinschaft, weil vorgestellt insofern, als sich ja nie alle Mitglieder einer Nation tatsächlich begegnen oder so. Also jede Gemeinschaft, die größer ist als jetzt so ein organisches Dorf, ist eigentlich vorgestellt und funktioniert deswegen als Gemeinschaft, weil man sich eine gemeinsame Geschichte auch erzählt, gemeinsame Symbole und dergleichen. Ja? Und die Wurzeln jeder Nation werden dann länger in der Geschichte zurückverortet, als sie jetzt historisch und auszumachen sind. Ja? Und ich würde eben sagen, man fängt 1880 an mit dem Aufkommen von Nationalismen, zunächst mal natürlich in Europa, mit der Verfolgung von Jüdinnen, mit Aufkommen Antisemitismus, mit Pogromen vor allem in Osteuropa. Und es war ja dann die Antwort, die am programmatischsten Theodor Herzl gegeben hat, 1897, zu sagen, wir können nicht in europäischen Gesellschaften Gleichberechtigung erlangen, wir brauchen einen eigenen Staat. So, das ist ja dann so am programmatischsten. Wir brauchen als jüdische Nation, sind wir eben nicht mehr nur Bürgerinnen jetzt von Deutschland oder der Schweiz oder von eben verschiedenen europäischen Ländern, sondern sind eine eigene Nation und können nur in einem eigenen Staat unsere Nationalität realisieren. Ja. Und auch in Reaktion darauf, nicht nur, weil es allgemeiner das Zeitalter von Nationalismen ist, kam mir dann auch ein palästinensisches nationales Verständnis auf. Rashid Khalidi in seinem Buch Formation of National Identity in Palestine oder Formation of Palestinian Identity macht so die Jahre 1917 bis 1923 als entscheidend aus, als sich da wirklich so ein Bezugspunkt wie als Palästinenserin nicht nur mit dem Land verbunden, sondern tatsächlich auch mit diesen politischen Ansprüchen. Und da war die Reaktion auf zunehmende zionistische Einwanderung, aber eben auch allgemeiner das Aufkommen von Nationalismen durchaus ein Faktor. Deswegen würde ich eben sagen, man braucht nicht bis zur Antike zurückzugehen. Diese frühen Bezugspunkte sind Teil, wie sich dann nationale Identität ausgestaltet. Aber tatsächlich ist dieser Konflikt auch um Palästina, was ja zunächst mal eine regionale Bezeichnung war, das wird ja erst politisch gehaltvoll und konfliktreich in dem Moment, wo damit politische Ansprüche verbunden werden. Und da sind wir eben im späten 19. Jahrhundert mit aufkommenden Nationalismen.
Ja, kann ich noch eine Frage stellen?
Ja, und dann die vielleicht gerne. Und dann kommen die Endrunde. Ne?
Genau. Ja. Jetzt machen wir nochmal einen Sprung zurück. Sorry dafür, aber das finde ich gerade so spannend, weil Sie ja auch eben so soziologisch forschen. Als wir jetzt den sogenannten arabischen Frühling angesprochen haben, da habe ich mir gedacht, das muss ja für Sie wirklich thematisch besonders spannend gewesen sein, weil einmal natürlich arabischer Kontext und dann eben diese soziologischen Dynamiken, die da sozusagen Klick gemacht haben, angefangen in Tunesien und dann eben über Ägypten in noch vielen anderen arabischen Ländern. Und viele stellen sich, glaube ich, die Frage, warum war das Ende 2010, 2011 so, dass es da so gefühlt so Klick gemacht hat? Der Gemüsehändler in Tunesien hat sich angezündet und auf einmal, also mit ein paar Wochen Verzögerung, ist so die ganze arabische Welt auf dem Bein, also auch immer ein bisschen romantisch, kitschig dargestellt. Aber trotzdem auch so, für Deutsche ist vielleicht noch näher das Beispiel so, anderes Thema, aber so in Frankreich wird so viel gestreikt. Also auch so eine andere soziologische Dynamik. Also das sind so Fragen, die ich mir gestellt habe. Aber wie haben Sie auf diese arabische Protestbewegung geblickt und haben Sie da vielleicht noch so ein paar andere Erklärungsansätze als die so üblich sind? Weil Sie ja eben diesen soziologischen Hintergrund da besonders mitbringen.
Ja, warum ist es ausgerechnet 2010, 11 passiert, ja, ne? Und dann diese, man hat ja dann so auch so Karikaturen gehabt von so Domino-Effekten, ne? Mhm. Tunesien fällt zuerst, dann Ägypten, dann geht's weiter, ja. Jemen, Libyen waren ja auch noch im Gespräch, ist ja, ja. Syrien,
Später ist Sudan
ja das tragischste Beispiel, dass es dann eben nicht so kam, als diese arabische Frühling, danach käme ein Sommer, Domino-Effekt, alles wird besser. Mhm. Aber eben, warum ist es dann passiert? Man weiß es eigentlich nicht wirklich. Und gerade Politikwissenschaftlerinnen haben ja dann im Nachgang wirklich vielfach debattiert, stimmen unsere Theorien nicht, stimmen unsere Modelle nicht, ja? Was haben wir übersehen? Ich glaube, es gibt einfach so Ereignisse, die man nicht umfänglich erklären kann. Also man kann auch aufgrund der Erkenntnisse jetzt im Nachgang, was passiert ist, kann man auch trotzdem nicht vorhersagen, wann es das nächste Mal passieren wird. Mhm. Weil die strukturellen Gründe, die man soziologisch ausmachen kann für das Protestpotenzial, die ja wirklich, und die Slogans haben das ja ausgedrückt, es ging sowohl um politische Freiheiten, als Minimum die Abwesenheit von Repression und Folter, aber im besteren Falle um politische Mitbestimmung, also kurz gesagt, wenn man will, um Zivilrechte, Demokratie, aber genauso ging es ja auch um Wohlstand und Lebensbedingungen, also Eish als Brot, Eish für Ria Adal Ishtimaia war ja ein Slogan, Eish, Brot und Leben, beides zeigt die Zentralität, Freiheit und soziale Gerechtigkeit, es waren wirklich diese beiden und diese spricht ja auf strukturelle Rahmenbedingungen an, eben politische Freiheiten und auch wirtschaftlicher Standard, Möglichkeiten, auch teilweise eben eigene berufliche Perspektiven wahrnehmen zu können, weil man zwischenzeitlich einen sehr merklichen Anteil hat an relativ gut ausgebildeten Menschen, die trotzdem keine Arbeit finden, die jetzt ihren Qualifikationen entspricht. All das kann man im Rückblick wissen, aber dann muss man trotzdem sagen, naja, das war ja 2005 auch so.
Ja, ja.
Und es ist auch 2020 noch so. Man weiß nicht, wann das dann zu tragen kommt. Wir hatten eine Konferenz zu arabischer politischer Theorie im April diesen Jahres, wo Al-Munsif Al-Marzouqi, der Ex-Präsident Tunesiens, unter anderem Sprecher war. Und der hat von Al-Badrakin gesprochen, von Vulkanen. Ja? Sagt, die arabische Gesellschaft sind aktive Vulkane, man weiß nicht, wann die nochmal ausbrechen. Also so ehrlich muss man einfach sein. Man kann soziologisch sagen, die grundsätzlichen strukturellen Probleme sind weiterhin vorhanden. Ja? Und es wird auch wieder zu Protesten kommen, nur wann? Man kann sagen, dass die Kosten enorm hoch sein werden. Also wenn man jetzt Ägypten wieder als Beispiel nimmt, das Militär hat jetzt noch viel mehr Kontrolle, als es vor 13 Jahren der Fall war und die werden es nicht aus der Hand geben. Man hat gleichzeitig leider auch teilweise eine Desillusionierung mit Demokratie. Mhm. Ja. Ich kann mich an eine Umfrage aus Tunesien erinnern, vor 2 Jahren ungefähr, wo erstmals die Mehrzahl der Befragten auf die Frage, ob man sich von der Demokratie eine Verbesserung der eigenen Lebenssituation erhofft, Nein gesagt hat. Mhm. Weil sie ja eben Tunesien galt ja einige Jahre so als das Ausnahmebeispiel, wo es tatsächlich zu einer Demokratisierung, also war ja auch so gekommen sei, bevor jetzt Kais Saied als Präsident wieder zunehmend Kompetenzen, Macht an sich zieht, also wo gesagt wird, nein, Demokratie hat uns auch nichts gebracht. Aber wie sich das in Gesellschaften konkret wann wieder auch im Protest artikuliert, weiß man nicht. Es gibt offensichtlich einen enorm hohen Migrationsdruck aus arabischen Ländern, vor allem nach Europa. Es gibt offensichtlich merkliche Repression von Regimen, die das niedrig halten. Aber wie gesagt, soziologisch kann man nur sagen, die strukturellen Ursachen sind noch da. Wann das ausbricht, ist so.
Obwohl unser Gespräch unglaublich reichhaltig war, haben wir viele Fragen noch gar nicht gestellt. Ja?
Na dann los.
Wir müssen Schluss machen, weil wir schon weit über die durchschnittliche Zeit unseres Podcasts geschritten sind. Aber zum Beispiel die Beziehungen Europa zum arabischen Raum wäre ein großes Thema. Und was hat dann die Wahl von US-Präsidenten Trump? Also es gäbe noch sehr viel. Vielleicht können wir Sie wieder mal einladen nach einer gewissen Zeit. Und darauf freue ich mich schon jetzt.
Sehr gerne.
Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Zemin. Danke auch an Darius Hofmann für die Fragen. Und wir wünschen Ihnen alles Gute und ich glaube, Sie werden noch sehr viel Arbeit vor sich haben.
Da habe ich keine Sorge, dass das sein wird. Aber ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Hat Spaß gemacht.
Super. Danke. Dankeschön. Danke auch fürs Zuschauen.